Wir kennen Jesus so als den lieben Jesus, als den, der vergibt, der heilt, der Gutes tut, so der Liebe. Aber Jesus ist nicht nur lieb, er ist auch gerecht. Und ich glaube, die Bergpredigt ist eins der Dinge, wo wir ihn wirklich umfassender wahrnehmen können und kennenlernen können. Und vielleicht erinnert ihr euch auch dran, bei den Themen, die ich schon gesagt habe, dass Jesus uns da manchmal begegnet, so wie wir ihn nicht unbedingt kennen. Gerade jetzt in Bezug auf Gesetz, was er über Gesetz sagt, das schmeckt uns auch nicht unbedingt immer. Oder irritiert uns, sagen wir mal so. Und ich blende nochmal ganz kurz zurück. Wer von euch hat sich mit der Predigt vom letzten Sonntag nochmal auseinandergesetzt und sich gefragt, müssen wir die Gesetze noch halten oder nicht? Oder habt ihr das so abgehakt und ja, Stefan hat das so gesagt, das passt schon. Kann man auch machen. Würde ich euch nicht raten. Auch ich kann irren, auch wenn ich mich bemühe, die Wahrheit zu sagen, trotzdem bin ich nur Mensch. Interessanterweise habe ich letzte Woche einen Anruf gekriegt. Da fragte mich jemand, ob wir am Sabbat Gottesdienst feiern. Und da sage ich, nee. Ja, er wüsste, dass die Adventisten hier in Wolfsburg am Sabbat Gottesdienst machen, ob es denn noch irgendeine Kirche gibt, die am Sabbat Gottesdienst macht. Da habe ich gesagt, ich wüsste nicht. Ich wüsste das jetzt nur von der, also zumindest hier in Wolfsburg, nur von der Adventistengemeinde. Und da habe ich ihm nochmal kurz gesagt, wie wir das sehen, warum wir den Sonntag Gottesdienst feiern. Aber er, also wir haben darüber nicht diskutiert, er hat sich bedankt und das war gut. Aber ich habe gemerkt, ja, manch ein Christ hat da immer noch seine Schwierigkeiten. Der ist immer noch nicht wirklich sicher, so was gilt denn jetzt? Gilt jetzt Sabbat halten? Ich weiß, das ist ein Gebot im Alten Testament, was sehr, sehr zentral ist und wo Jesus auch immer, wo Gott immer wieder darauf hinweist, wie wichtig ihm das ist, gar keine Frage. Aber wie gehen wir damit um? Welches Gesetz sollen wir halten und welches brauchen wir nicht mehr halten? So, und ja, von dem, was wir vom Neuen Testament her wissen, sind wir eigentlich vom Gesetz befreit. Jesus hat es erfüllt. Und wir brauchen die Gesetze nicht mehr wörtlich zu halten. Jesus hat es erfüllt, er ist für unsere Schuld gestorben und hat uns gerecht gemacht. Hat die Gerechtigkeit erfüllt. Alles das, was wir nicht bringen konnten, hat Jesus vollbracht. Und nur so kann Gott uns wirklich annehmen als seine Kinder. Das hat Jesus für uns vollbracht. So, wie ist denn das jetzt? Jesus sagt, erinnert ihr euch, der letzte Vers, letzte Woche, da sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer, dann werdet ihr nicht im Himmel kommen. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Und Jesus geht im Folgenden darauf ein. Da geht es jetzt weiter. Er nimmt sich nämlich Gesetze aus dem Alten Testament und erklärt, was das bedeutet, dass wir sie so halten, dass wir wirklich gerecht sein können, was das eigentlich heißt. Und Jesus sagt ja, daran erinnere ich nochmal, das meine ich auch mit von wegen, dass wir manchmal ein falsches Bild von Jesus haben. Jesus sagt, nicht ein Strichlein, nicht ein Pünktlein vom Gesetz wird vergehen, bis es alles erfüllt ist. Ja, habe ich ja letzte Woche schon mehr dazu gesagt, wer das nicht mitgekriegt hat, darf das gerne nochmal nachhören. Heute geht es um, du sollst nicht töten. Du sollst nicht töten. Matthäus 5, Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ganz einfach. Wissen wir auch, 10 Gebote steht es auch drin. Und in den allermeisten Fällen, das, was Jesus hier sagt, in den allermeisten Fällen bedeutet, dass wenn du getötet hast, musst du auch getötet werden. Das war ein Todesurteil. Also dem Gericht verfallen, du wurdest vor Gericht gestellt und wenn sich herausstellte, du hast mit Absicht oder zumindest musstest du damit rechnen, das, was du tust, wenn du jemanden schlägst, und du musst damit rechnen, dass er dabei stirbt, und er stirbt tatsächlich, dann wirst du getötet. Das ist das Gesetz des Alten Testamentes. Gut, also wenn wir das hören, dann wird wahrscheinlich jeder von uns sagen, okay, ich habe noch nie irgendwie so den Drang gehabt zu töten. Also das ist ein Gesetz, was mir relativ leicht fällt zu halten. Ja? Du sollst nicht töten. Ich bin noch nicht in die Versuchung gekommen, jemanden wirklich zu töten. Ich war schon sauer und wütend und was weiß ich, aber wirklich so den Drang, jemanden zu töten, hatte ich noch nicht. Da kommen wir jetzt zu. Ich möchte nur mal daran erinnern, ja, das geht vielleicht uns so, aber wenn ich mich wirklich umgucke, die Schwelle, jemandem anders Gewalt anzutun und sogar dessen in Kauf zu nehmen, dass er dabei stirbt, die Schwelle, das zu tun, wird immer niedriger. Denk mal an denjenigen, der in der Tankstelle erschossen worden ist, weil er verlangt hat von seinem Kunden, dass er die Maske aufsetzt. Welche Lappalie. Weißt du, das meine ich so, die Schwelle, jemanden Gewalt anzutun oder ne, was wir immer wieder mitkriegen, irgendwo ein Obdachloser wird zu Tode getreten von Jugendlichen. Oder die Silvester feiern, wo Rettungskräfte angegriffen worden sind. Was immer wieder auch passiert auf den Autobahnen, ist ein Unfall, da kommen Rettungskräfte, die wollen helfen. Und Autofahrer beschweren sich, dass die Rettungsfahrzeuge im Wege stehen und schimpfen auf die Rettungskräfte. Versteht ihr, die Schwelle wird immer niedriger. Also das Gebot ist absolut notwendig, auch in unserer heutigen Zeit. Ja? Auch wenn wir sagen vielleicht, wir kommen nicht in die Verlegenheit, jemanden zu töten. Es ist notwendig. Aber Jesus erwartet noch viel, viel mehr, als dass wir nur bereit sind, jemanden nicht zu töten. Es geht nämlich weiter. Jetzt kommt nämlich das, was Jesus dazu sagt. Matthäus 5, Vers 22. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Was drückt Jesus damit aus oder was will er damit ausdrücken? Mord ist keine spontane Handlung, sondern sie beginnt im Herzen. Die Wurzel für Mord ist Zorn, Bitterkeit und Hass. Natürlich kann man mal auf jemanden wütend sein. Ich glaube, das waren wir alle schon mal. Ja, wir haben uns über irgendjemanden geärgert und sind wütend. Das kann passieren, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Aber wie geht es dann weiter? Bleiben wir dabei stehen? Lassen wir das im Herzen weiter wachsen? Ich nehme mal zwei wirklich Lappalien. Aber ich glaube, fast jeder hat sich schon mal darüber geärgert. Schon wieder hat er oder sie vergessen, das Klopapier nachzufüllen. Und immer trifft es mich. Und ich sitze jetzt hier und habe kein Klopapier. Und ich habe das schon so oft gesagt, füll es doch nach, wenn es zu Ende geht. Ja, ich weiß, das ist eine Lappalie, man kann sich riesig darüber aufregen. Und wenn das immer und immer und immer wieder passiert, ist das schon Mord? Ist das schon Totschlag? Nee, aber das ist der Anfang davon. Das ist der Anfang davon. Anderes Beispiel. Wie könnte es anders sein? Mein Mitfahrer kommt wieder zu spät. Und wir schaffen es wieder nicht pünktlich zur Arbeit. Der weiß doch, dass mein Meister das ganz genau und streng nimmt. Ich darf keine 2 Minuten zu spät kommen. Der will mich bestimmt nur ärgern. Der will, dass ich Ärger kriege bei meinem Meister. Und wenn das 25. Mal passiert ist, ich habe gerade gestern mit meinem Nachbarn gesprochen, das ging zwar nicht darum, aber es ging auch tatsächlich um Dinge. Er ist von seiner Frau, weiß nicht, ich glaube, das ist 20 Jahre her, dass sie geschieden sind. Und er hat mir gestern erzählt, dass seine Frau in der Nachbarschaft weitererzählt hat, was er mit ihr gemacht hat. Ich sage jetzt nicht warum, weil ich will jetzt hier nicht irgendwelche bösen Sachen erleben. Und er ist immer noch sauer darauf. Und er sagt, meine Nachbarn, die gucken mich so schräg an. Das liegt bestimmt daran. Versteht ihr? 20 Jahre. Also wir kennen ihn jetzt so lange, wie wir da wohnen. Das ist 5, 6 Jahre her. Ja, also das war auf jeden Fall davor. Und haben mir auch immer erzählt, wann er irgendwann geschieden ist. Also es, weißt du, wenn du sowas so lange im Herzen trägst, eine bittere Wurzel wächst da auf. Ich habe ihm das auch gesagt. Wenn du deiner Frau nicht vergibst, wenn du deiner Frau diese Vorwürfe nicht fallen lässt, dann vergiftet dich das. Meine, deiner Frau, die hat da nichts von, aber dich vergiftet das. Und das ist leider nicht nur mit seiner Frau, auch mit Nachbarn so. Wie gehen wir damit um? Ja, wir können mal Ärger haben. Ich glaube, diese beiden Beispiele, auch wenn sie ja, mögen geringfügig sein, nicht gar nicht so schlimm, aber wir können es so ärgern. Ja, es gibt durchaus Grund. Was mache ich dann? Wie gehe ich damit um? Ich darf das ansprechen bei dem anderen. Ich darf das sagen. Ich habe ja gesagt, das haben wir schon gesagt. Aber wenn nichts passiert, wenn keine Änderung passiert, und es passiert immer und immer, immer, immer wieder, dann bin ich gefordert, da wird man zu machen. Wenn der andere nicht auf mein Ansprechen reagiert, wenn er nicht darauf reagiert, wenn ich ihm das sage, dann bin ich gefordert. Was mache ich damit? Lasse ich das weiter wachsen in mir, die Wut immer größer werden, die Bitterkeit, denn irgendwann wird daraus Bitterkeit. Und Bitterkeit kriegt man richtig schwer aus dem Herzen raus, die hat sich richtig festgewachsen. Manches Mal merke ich das an älteren Leuten, wie lange die was mit sich rumgeschleppt haben und wie tief das im Herzen drin sitzt, wie sauer die auf manche sind. Ja? Muss das sein? Hast du schon mal einen Eichenbaum ausgerissen? Eine Eiche? So eine Eiche? Kriegst du die ausgerissen? Eine Eiche hat eine Pfahlwurzel. Die Wurzel geht fast so tief in die Erde, wie der Baum nach oben geht. Und wir haben früher in dem Garten, also jetzt nicht, doch in unserem Garten haben wir auch ganz viele, wenn eine Eichel runterfällt und die kommt auf feuchten Boden, auf guten, schönen, guten Boden, dann fängt die an, Wurzeln zu schlagen. Und du siehst richtig, wenn du die Eichel dann nimmst, die Eichel ist noch fast ganz, die ist dann gebrochen und dann kommt da so ein kleines Wurzelsprösschen raus. Und irgendwann kommt auf der anderen Seite ein Blatt raus. Und wenn du siehst, dass da ein Blatt rauskommt, dann weißt du, da unten ist auch eine Wurzel in der Erde. Und wenn du weißt, wie groß ein Eichbaum ist und wie schwer der rauszuziehen ist, zieh ihn in dem Moment raus. Dann ist die Wurzel so lang, die kriegst du noch gut rausgezogen. Wenn der Baum so groß ist, dann musst du schon richtig ziehen. Und wenn er so groß ist, hast du keine Chance mehr. So, denk mal an die Wurzel der Bitterkeit. Lass sie gar nicht erst groß werden. Und wie wird man die Wurzel der Bitterkeit los? Durch Vergebung. Vergib demjenigen. Lass die Vorwürfe fallen. Warum sagt Jesus das hier? Weil damit etwas viel, viel Schlimmeres wächst. Wenn das in deinem Herzen wächst, dann kommt da irgendwann was Schlimmes raus. Und deswegen fang an, den Anfängen zu wehren. Wenn es im Herzen wächst, wenn du merkst, dass da Groll entsteht, dann vergib demjenigen und der Groll verschwindet. Reiß die Wurzel raus. Dann wirst du wieder ruhig sein, dann wirst du auch zur Ruhe kommen, dann wird es auch nicht weiter wachsen. Hier steht, dass wir vor Gericht landen, wenn wir ohne Ursache über jemanden zürnen, also uns ärgern. Ich habe ja sogar eine Ursache genannt, also da gibt es ja auch Zorn. So, wir landen vor Gericht, was heißt denn das? Wenn das nur in meinem Herzen passiert, wie kann ich da vor Gericht landen? Wer guckt denn in mein Herz rein und verurteilt mich? Ja, also Tobi kriegt das nicht hin, der kann in mein Herz nicht reingucken. Selbst wenn er Chirurg wäre, ja, in das Herz kann er ruhig reingucken, aber da findet er nichts. Da findet er Blut. So, in das Herz reingucken, solange da nichts rausgekommen ist, solange das nur da drin wächst, das kann keiner, nur Gott. Und deswegen der Richter dieser Dinge ist das Wort Gottes. Der Richter der Gedanken und des Herzens ist das Wort Gottes. Das heißt, wenn ich selber nicht weiß, was ist denn da drin, was sind denn da für Wurzeln drin, was für vergiftete Wurzeln und Bitterkeit, dann ist es wichtig und gut und richtig, das Wort Gottes zu lesen. Und der Heilige Geist wird uns zeigen, wenn da irgendwo was nicht in Ordnung ist. Das heißt, ich begebe mich selber zum Richter und sage, Herr, guck doch mal, prüf doch mal mein Herz. Bevor du mich verurteilst, prüf doch mal mein Herz. Und wenn ich feststelle, da ist was falsch, ja, dann kann ich da was gegen tun. Ich kann vergeben und auch um Vergebung bitten, weil ich denke, wir müssen auch Jesus um Vergebung bitten, wenn sowas in unserem Herzen wächst, weil das ist nicht gut und nicht richtig. So, das ist der Richter und wir können uns selber da hineinbegeben, dass der Richter des Herzens, der Gedanken und des Herzens ist das Wort Gottes. Deswegen ist es so wichtig, das Wort Gottes zu lesen. Und wer das nicht tut oder das versäumt, wie auch immer, früher oder später wird die Wurzel etwas hervorbringen. Habe ich gesagt, ja, bei einer Eiche, irgendwann kommt auch das Blatt nach oben und dann kommt es raus. Also auch eine bittere Wurzel bleibt nicht im Herzen, irgendwann kommt das raus. Und Jesus beschreibt das hier mit Raka. Wenn ich jetzt zu Fritz sagen würde, Raka, würde Fritz sagen, ja, was willst du mir damit sagen? Ich kann kein Griechisch. Keine Ahnung, was das bedeutet. Also, das Wort Raka heißt Hohlkopf. Dummkopf, Idiot. Also, wenn ich jetzt zu Fritz sagen würde, du Idiot, dann wüsste er genau, was ich meine. Ja? Aber denk doch mal dran, wenn ich zu Fritz sagen würde, du Idiot. Das sage ich jetzt nicht. Ich sage nur, wenn ich das tun würde, Fritz. Das ist eine Beleidigung, oder? So, wenn ich das tue, weil Fritz irgendwas gemacht hat, weil ich sauer auf ihn bin und ich ärgere mich, er macht das jetzt schon wieder. Du Idiot hast schon wieder das Klopapier nicht nachgefüllt oder was auch immer. Ja, kann auch was Schlimmeres sein, egal. Da merkst du, die Wurzel ist nicht nur im Innern. Ich ärgere mich nicht nur still darüber, sondern ich lasse es auch raus. Und das geht, ich beleidige jemanden. Ist das schon Mord? Überleg mal, was bei Fritz da drin vorgeht. Wenn Fritz mich wirklich mag und ehrt und schätzt und ich sage zu ihm Idiot, wie fühlt er sich dann? Als wenn ich ihm eine geklatscht hätte. Richtig mies. Du verachtest mich. Und was sagt Jesus? Übrigens, dieses Wort von der Bedeutung her, das muss man vielleicht auch dazu sagen, meint den Intellekt. Es meint tatsächlich so, ich halte dich für dumm. Du verstehst das nicht. Du kannst das nicht begreifen. Darum geht es dabei. Ja, es geht nicht um den ganzen Menschen, sondern tatsächlich nur darum. So, es ist jetzt öffentlich geworden. Ich habe das jetzt öffentlich gesagt. Jeder hat das oder eine ganze Menge haben das mitgekriegt. So, es reicht nicht, wenn ich dann zu Fritz gehe und sage, Fritz, entschuldige, was ich da gemacht habe. Ich bitte dich um Vergebung. Vergib mir, das war nicht in Ordnung. Das ist richtig und wichtig, dass ich das tue, mich bei Fritz zu entschuldigen. Aber wenn das andere Leute mitgekriegt haben, dann reicht das nicht mehr. Und Jesus sagt hier, wenn du das öffentlich machst, wenn du jemanden öffentlich beleidigst, dann wirst du vor den Hohen Rat gestellt. Der Hohe Rat, ja, das war damalige Zeit, gibt es heute nicht mehr in dem Sinne, das war das oberste Gericht in Israel. Die höchsten religiösen Leute, die eine Verantwortung hatten, das waren ehemalige und amtierende hohe Priester und Pharisäer und so weiter, das waren insgesamt 70 Leute und die hatten über solche Dinge zu entscheiden und zu richten. Bei uns vergleichbar wäre der Bundesgerichtshof, das höchste Gericht in Deutschland. Und da reichst du nicht als erstes Klage ein, du musst immer erst beim Amtsgericht Klage reichen. Aber du merkst, wie wichtig Jesus diese Sache ist. Versteht ihr? Den Bundesgerichtshof rufst du nur an, wenn die Sache wirklich ganz bedeutend ist. Viele Dinge werden niemals vor den Bundesgerichtshof kommen, weil sie in den unteren Instanzen abgehakt werden und du darfst gar nicht weitergehen. Aber Jesus sagt, diese Sache ist mir so wichtig, dass du mit deinem Bruder Frieden hältst und ihn nicht beleidigst. Wenn du das tust, dann wirst du dich vor dem höchsten Gericht verantworten müssen. Versteht ihr, wie wichtig Jesus das ist? Er hängt die Latte richtig hoch. Also, achte darauf, was du sagst. Und es geht ja nicht nur um Idiot, es gibt noch ein paar mehr Beleidigungen, die wir aussprechen können. Manchmal so, wir halten das manchmal so für Lappalien, so dahingesagt, gar nicht so wichtig. Jesus sagt, mir ist das so wichtig, dass ich dich vors höchste Gericht ziehe, wenn du sowas tust. Du musst dich verantworten. Du Narr. Du Narr ist heute so gut wie nicht mehr gebräuchlich. Du Narr, die Bedeutung von dem ursprünglichen Wort, was da steht, meint einen verachtenden Ausdruck. Du bist nichts wert. Der absolute Loser. Du kannst ja überhaupt nichts auf die Reihe kriegen. Du bist Dreck, nichts wert, Abschaum. Sowas würde man heute sagen. Das meint du Narr. So kennen wir dieses Wort nicht, wir gebrauchen das anders. Aber das ist das, was hier gemeint ist. Jemanden zu verachten, wirklich grundtief zu verachten, abzulehnen und sagen, mit dir will ich überhaupt nichts zu tun haben. Ich verachte dich für alles, was du tust und sagst und bist. Wow. Und Jesus sagt hier, wenn du jemand deiner Glaubensgeschwister so verachtest, dann wirst du in der Hölle landen. Das schlimmste Gericht, was überhaupt passieren kann, du wirst das ewige Leben verlieren. Wow, das ist eine Strafe. Übrigens gilt das nicht nur für die eigene Gemeinde. Das gilt für alle Glaubensgeschwister, egal in welcher Konfession sie sind. Da sollten wir uns vielleicht mal Gedanken darüber machen, wie wir manchmal über Menschen denken. Da fängt es an. Und wie wir manchmal auch über andere reden. Jesus legt die Latte hier richtig hoch, ne? Also, wir sehen, Jesus, jegliche Vorstufe von Mord, alles, was irgendwann mal dazu führen kann, wenn ich jemanden verachte, ja, als nichts wert ansehe, dann macht es ja auch nichts, wenn ich ihn umbringe. Ich glaube, dass das manchmal der Grund ist, ich habe vorhin von denen gesprochen, die Obdachlose zu Tode treten. Sie sehen, glaube ich, nicht einen wertvollen Menschen darin, den sie da treten. Sie verachten ihn. Für sie ist das Dreck. Und dann gehe ich so damit um. Dann macht es ja auch nichts, wenn ich den töte. Versteht ihr? Wo der Gedanken hängt, das kommt aus dem Herzen, meiner Einstellung. Und Jesus sagt, pass auf und reinige dein Herz an der Stelle. Lass es gar nicht erst so weit kommen, sondern geh schon, wenn das anfängt zu wachsen, geh schon dagegen an. Und dann wirst du gar nicht erst in Verlegenheit kommen, irgendwann mal zu morden. Wir erinnern uns daran, dass Jesus gesagt hat, beziehungsweise dass zwei Gebote, das ganze Gesetz, die über 600 Gesetze aus dem Alten Testament zusammenfassen. Und wenn wir diese beiden Gebote halten, dann halten wir das ganze Gesetz. Liebe Gott von ganzem Herzen, deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist jetzt die Kurzform, nur damit wir uns daran erinnern. Das sind diese beiden Gebote. Und bisher, was ich gerade gesagt habe, bisher bezieht sich das auf das Miteinander. Wie gehen wir miteinander um? Wie reden wir mit dem, wie denken wir miteinander? Ja? Was sagen wir übereinander? Das bezieht sich auf das Miteinander. Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich meinen Nächsten liebe, dann würde ich nie ein Idiot zu ihm sagen. Oder? Und ich würde ihn auch niemals treten. Und ich würde ihn auch nicht anschnauzen, wenn das Klopapier nicht nachgefüllt hat. Das könnte mancher Ehe helfen. Sag ich mal nur so nebenher. So, das nächste, was Jesus sagt, was jetzt kommt, bezieht sich nicht nur auf das Miteinander, das Untereinander, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern auf beide Gebote. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott von ganzem Herzen. 23 und 24. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. So, Altar und Opfer. Wir haben weder ein Altar, noch bringen wir Opfer. Also braucht uns das nicht interessieren. Können wir abhaken, den Vers können wir rausschmeißen, oder? Für uns nicht relevant. Ich glaube, das ist auch für uns heute noch relevant, selbst wenn wir keinen Altar haben. Natürlich bezieht sich Jesus mit diesem Gebot auf die damalige Zeit. Und das müssen wir dabei immer bedenken. Die Bibel ist ja nicht heute geschrieben, sondern sie ist damals geschrieben. Und Jesus hat damals gelebt und er hat zu Menschen gesprochen, die damals gelebt haben. Also spricht er sie auf die Dinge an, die damals üblich waren und zeitgemäß waren, wo sie was mit anfangen konnten. Aber, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, die Gesetze sind nicht wörtlich zu nehmen und auch das, was Jesus hier sagt, wir müssen den Sinn begreifen und auch den Sinn in diese heutige Zeit hineinbringen und verstehen, was will Jesus eigentlich damit sagen. Und dann werden wir merken, so, das hat durchaus Relevanz für uns, auch wenn wir keinen Altar oder diese Opfer, die damals gemeint sind, nicht mehr haben. So, wenn ich Gott dienen will, wenn ich ihm meine Zeit gebe, mein Geld, ihm meine Gaben zur Verfügung stelle, was ist denn das? Das sind Opfer. Das sind keine Tieropfer, das sind keine Speiseopfer, aber ich bringe es ihm aus Dankbarkeit, was er für mich getan hat. Ich bringe ihm meine Zeit, das, was mir gehört, bringe ich ihm und stelle es ihm zur Verfügung. Das sind Opfer. So, Opfer hört sich immer so an, ich muss bluten, ich muss leiden dabei. Nein, das kann auch Freude machen. Opfer bringen kann Freude machen. Guckt euch das Lobpreisteam heute Morgen an. Haben die Freude gehabt? Und trotzdem, sie haben Zeit investiert, um das Ganze hier zu machen. Sie sind heute Morgen früh da gewesen. Sie haben heute Morgen nochmal geübt. Und bestimmt hat nicht, auch vorher schon beim Üben, nicht immer alles geklappt. Sie mussten sich arrangieren. Sie mussten gucken, dass das richtig, dass das Opfer bringt. Und trotzdem macht das Freude, Gott Ehre zu geben und ihm zu singen. Ja, das ist Opfer. Und ich sage euch, in der Regel freut sich Gott über unser Opfer, wenn wir es so bringen. Wenn wir ihm das bringen und ihm zur Verfügung stellen, was wir haben. Wenn aber ich einen Konflikt mit einem anderen Gläubigen habe, und da sind übrigens auch, wenn Jesus hier von Brüdern spricht, sind immer Geschwister gemeint. Es sind nicht ausschließlich Männer gemeint. Will ich nur mal, sonst könnte ich ja sagen, so ihr Frauen, ihr dürft jetzt alle gehen, ihr seid nicht gemeint. Nein, da sind immer Geschwister, Glaubensgeschwister mit gemeint. Der Ausdruck im Griechischen meint immer beides. Ja? Die haben damals noch nicht gegendert, deswegen. Also es meint beides. Also wenn ich einen Konflikt habe mit einem anderen, der glaubt, und diesen Konflikt nicht gelöst habe, dann freut sich Gott nicht an dem, was ich ihm bringe. Dann kann er sich nicht freuen. Aber ich bringe doch Gott keine Opfer aus Pflichtbewusstsein, oder? Aus Liebe bringe ich ihm Opfer. Ich möchte, dass er sich freut daran. Oder? Das sollte jedenfalls so sein. Ich hoffe nicht, dass du das anders tust, sonst lass es lieber sein. Gott möchte sich freuen daran, möchte dich ehren, möchte dich beschenken, weil du ihm etwas gibst von ihm. Aber wenn du einen Konflikt mit einem deiner Geschwister hast, dann kann er sich nicht daran freuen. dann ist die Gabe wertlos. Und warum? Weil du Gott nicht gehorsam bist. Du bist ihm nicht gehorsam. Versöhne dich. Das ist so einfach gesagt, ne? Aber der andere hat doch Schuld. Spielt das eine Rolle? Egal, bemühe du dich um Versöhnung. Egal, ob der andere Schuld hat oder nicht, bemühe du dich um Versöhnung. Geh den ersten Schritt. Kämpf nicht um dein Recht. Ich sage das nicht nur euch, ich sage das auch mir. Ich bin gerne rechthaberisch. Ich möchte immer gerne Recht haben. Es gibt häufig Diskussionen bei uns. Vor allen Dingen, wenn mein Sohnemann da ist. Wir wollen immer beide Recht haben. Und wenn wir nicht einer Meinung sind, dann ist das schwierig. Wir müssen aufeinander zugehen. Ich meine, das gibt dann nicht keinen Streit, also keinen bitteren Streit. Ne? Aber geh auf den anderen zu. Auch wenn der andere was gegen dich hat, wenn du irgendwas getan hast, was den anderen geärgert hat, dann geh auf den anderen zu. Egal, ob es von ihm oder von dir kommt, bemühe dich um Versöhnung. Gott ist die Einheit unter seinen Kindern so, so wichtig. So, so wichtig. Das hängt er viel höher als jegliches Opfer. Als jegliches, was du ihm bringen kannst. Sein Dienst. Dein Geld. Du kannst ihm all dein Geld geben. Wenn du dich mit Elke nicht versöhnst, dann nützt das gar nichts. Dann ist das Geld wie weggeschmissen. Gott, es ist viel wichtiger, du bist mit Elke eins, nicht nur mit Elke, sondern mit allen anderen auch, als dass du ihm sein Geld gibst. Gott braucht dein Geld nicht. Gott braucht deine Gaben nicht. Gott braucht deinen Gesang nicht. Er freut sich dran, gar keine Frage. Aber er braucht es nicht, er ist reich. Aber er möchte, dass seine Kinder eins sind. Gehorsam ist besser als Opfer. Wisst ihr das? Altes Testament. Gehorsam ist besser als Opfer. Gott sagt tatsächlich im Alten Testament, er schickt einen Propheten zu Saul, König Saul. König Saul hat Opfer gebracht, hat ganz viele Tiere geschlachtet, um Gott angenehm zu sein. Um Gott ja auch Ehre zu bringen, aber auch so sich bei ihm einzuschmeicheln. Und Gott schickt einen Propheten zu ihm und sagt, du lieber Saul, das ist ja ganz schön und gut mit deinen ganzen vielen Opfern, aber ich hasse deine Opfer, solange du mir nicht gehorsam bist. Weil er hat Gott nicht gehorcht. Er hat nicht das getan, was Gott getan hat, ihm aufgetragen hat zu tun. Er hat sich da drum rumgemogelt, hat dann versucht auch das Ganze ins richtige Licht zu bringen. Ach ja, wollte sich rausreden. Er war Gott nicht gehorsam und er hat nicht eingesehen, dass er einen Fehler gemacht hat. Er wollte Gott umstimmen durch die vielen Opfer. Und Gott sagt, ich hasse diese Opfer. Ich will, dass du gehorsam bist. Ich will, dass du tust, was ich dir gesagt habe. Und das gilt nicht nur Saul, das gilt auch uns. Gott liebt es, wenn wir ihm gehorsam sind. Und dann können wir auch Opfer bringen. Dann können wir auch bringen, was wir ihm geben können. Manch einer meint, dass Jesus in der Bergpredigt die Gesetze des Alten Testaments verschärft. Und auf den ersten Blick hört sich das ja auch so an. Er legt die Latte noch so viel höher. Wow. Also nicht töten geht ja noch, das kriegen wir gerade noch hin, über die Hürde kommen wir noch drüber. Aber nicht zürnen, keine Beleidigung mehr und so weiter. Das geht ja so richtig in Bereiche, da kommst du ja gar nicht hin. Ja, so klingt es auf den ersten Blick tatsächlich und es geht so weiter, tatsächlich auch die anderen Gebote, die er sich so vornimmt. Ich glaube aber, dass Jesus ein ganz anderes Ziel verfolgt. Ich glaube nicht, dass er einfach nur die Messlatte nach oben legt. Weil das würde ja nur bedeuten, wir würden noch viel eher bestraft. Davon redet er ja auch. Ne? Die Strafe für das, ja, für Beleidigung ist Gericht. Und für Ablehnung oder Verachtung ist es sogar die die Hölle. So, nein, ich glaube nicht, dass es Jesus darum geht, die Strafen zu verschärfen und uns früher dem Urteil nahe zu bringen. Ich glaube, dass der erste Punkt ist, vor allen Dingen an der Ursache anzusetzen. So wie ich das eben gesagt habe, im Herzen anzusetzen. Uns zu zeigen, woher kommt das eigentlich. Nicht zu sagen so, ich strafe die Tat. Nein, ich fange schon viel vorher an und sage, da wo es anfängt, da müssen wir ansetzen. Und da sage ich, hört auf damit. Und erstickt den Keim. Erstick es im Keim, ja, diese Gedanken. So, und was Jesus sagt, letztendlich kommt der Mord, Mordgedanken, nicht, also sie kommen aus dem Herzen und nicht, wie so häufig gedacht, von äußeren Umständen, von sozialem Umfeld, von falschen Freunden. Meine Eltern haben mich abgelehnt und deswegen bin ich so geworden. Ich habe mich mit den falschen Freunden angelassen und die haben mich dazu gebracht. Wie oft finden wir diese Ausreden? Ich glaube, die haben Einfluss auf uns, gar keine Frage. Aber anfangen tut es in unserem Herzen. Und ich kann entscheiden, was ich tue, in welche Richtung ich gehe. Und wenn ich die Entscheidung im Herzen getroffen habe, Gott von ganzem Herzen zu lieben und meinen Nächsten wie mich selbst, dann werden die äußeren Umstände nicht mehr diesen Einfluss auf mich haben. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe. Ich muss eine klare Entscheidung dazu treffen, festlegen. Ich will Gott lieben von ganzem Herzen und ich will meinen Nächsten lieben wie ich selbst. Und das wird mich davor bewahren, einfach so locker leicht mal jemanden zu beleidigen. Jesus verlangt nicht, dass wir unser Verhalten anpassen an seine Regeln, sondern dass wir unser Herz verändern lassen. Denk auch an die Botschaften vorhin. Er will unser Herz. Er sagt nicht, tu das, tu das, tu das oder tu das nicht und das nicht und das nicht. Das wäre Verhalten ändern. Nein, er setzt tiefer an in unserem Herzen, unser Herz verändern lassen. Denn die Überzeugung unseres Herzens bestimmt unser Handeln. Soweit die Theorie. Und es ist, wie sage ich mal, relativ einfach, so eine Entscheidung zu treffen. Zu sagen, ja Gott, ich will dich lieben von ganzem Herzen. Als ich mich bekehrt habe, ist mir das so leicht gefallen. Ja, Jesus, ich liebe dich. Ich bin nicht ganz so emotional, aber so ähnlich war das durchaus in meinem Herzen. Ich habe mich gefreut, Jesus kennengelernt zu haben, ihm zu folgen, ihm zu dienen. Und was weiß ich, was ich damals alles für Opfer gebracht habe, die mir überhaupt gar nicht schwer gefallen sind. Ich habe das gerne gemacht, richtig aus Freude heraus. Ja, ich habe Jesus kennengelernt. Und dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du jemand triffst, den du nicht auf Anhieb liebst, der dir nicht sympathisch ist, der dich herausfordert, der dich ärgert, der Wut und Zorn in dir hervorbringt. Ist das damit alles weg, weil ich Jesus habe, weil ich gesagt habe, ich will meinen Nächsten lieben wie dich selbst? Kann kein Zorn mehr in mir hervorkommen? Kann ich nicht mehr wütend sein? Kann ich nicht mehr sagen, Fritz, du Idiot? Hörst du ja, ich kann das sagen. Ich meine das nicht so, Fritz. Und ich merke in meinem Herzen, ist immer noch die Kraft dazu, der Widerstand gegen meine Entscheidung, ich will meinen Nächsten lieben, diese Kraft ist immer noch da. Wenn der Zorn sich breit macht, dann kann ich auch anders. Und ich muss mich in dem Moment wieder entscheiden. Auch wenn es gegen mein Gefühl, gegen meinen emotionalen Zustand in dem Moment ist. Wenn ich wütend bin, dann will ich auch zuhauen oder mich äußern. Und ich muss mich bewusst dagegen entscheiden und sagen, nein, Jesus hat mir ein neues Herz gegeben, hat seine Liebe in mein Herz gegeben und ich entscheide mich jetzt dafür, den zu lieben, auch wenn ich ihn im Moment nicht sehen kann. Und ich muss mich auch in dem Moment wieder entscheiden. So, ich stehe oft genug vor dem Dilemma, ich will zwar, aber ich kann nicht. Merkt ihr das? Kennt ihr das? Ich will, aber ich kann nicht. Und wisst ihr was? Ich glaube, Jesus will uns genau an den Punkt bringen. Auch mit der Bergpredigt. Mit dieser hohen Latte. Wenn ich mir das angucke und wenn ich mir vorstelle, das soll ich halten, sage ich, Jesus, das ist ja gut gemeint. Und ich glaube, ich verstehe ja auch, warum du das willst. Du willst, dass wir einander lieben und eins sind und kein Streit und nichts da ist. Ich verstehe, warum du das willst. Ich würde das auch gerne, aber ich kriege es nicht hin. Ich scheitere. Ich sag mal, bei 50% der Leute kriege ich das gut hin. Und bei 30 habe ich Mühe, aber das geht auch noch. Aber 10%, tut mir leid, das kriege ich nicht hin. Ich weiß nicht, ob die Prozentzahlen so stimmen, ist doch piepegal. Ich sage, ich scheitere. Ich möchte gerne, aber ich kriege es nicht hin. Und weißt du, was Jesus da sagt? Das weiß ich. Und ich hänge die Latte trotzdem so hoch. Ich weiß, dass du das nicht hinkriegst. Und ich bin dir deswegen nicht böse. Aber ich sage dir, ich biete dir an, ich helfe dir dabei. Wie wäre es denn damit? Du brauchst mich dazu. Ohne mich geht's nicht. Und das will Jesus. Er will nicht, dass wir das aus eigener Kraft schaffen. Er will, dass wir ihn mit hineinbeziehen in unser Leben. Und Jesus sagt, ich gebe dir ein neues Herz. Neues Herz, nicht das hier, das wird irgendwann alt. Nein, neues Herz, und dieses Herz ist angeschlossen an die Quelle der Liebe. Und ich statte dich, wenn immer du willst, mit Liebe aus. Und wenn du in diesem Konflikt stehst und sagst, ich bin so wütend, aber ich will lieben, und du hast keine eigene Liebe, dann dreh ich den Hahn auf, wenn du willst. Und wenn du sagst, Herr, ich brauche Liebe, ich schaffe das nicht alleine, dann dreh ich den Hahn auf und die Liebe fließt in dein Herz und du bist fähig zu lieben. Du kannst dich auch für das andere entscheiden, du kannst beides. Aber wenn du keine Wahl hast, weil du nicht kannst, weil du keine Kraft hast zu lieben, dann bleibt dir ja nur das, noch wütend zu sein. Aber Jesus macht das so, er gibt uns die Liebe und dann hast du die Entscheidungsmöglichkeit. Lieben oder nicht lieben? Und das ist dann deine Entscheidung. Da kann Jesus nichts dran tun. Wenn meine Bereitschaft aber da ist, ich will lieben, dann werde ich die Liebe nehmen und dann werde ich zu Fritz gehen und sagen, Fritz, tut mir leid, es ist mir rausgerutscht.
Aber Liebe ist aber auch die Wahrheit zu sagen.
Aber das ist nicht die Wahrheit, wenn ich sage, Fritz, du bist ein Idiot. Nein, du hast recht. Keine Frage. Seit ich mein Leben Jesus gegeben habe, kann ich lieben. Und zwar die ich vorher nicht lieben konnte. Ich konnte auch vorher lieben. Die ich lieb habe, die konnte ich auch vorher lieben. Aber die ich nicht lieben konnte, die kann ich erst seitdem lieben. Und ich kann auf mein Recht verzichten. Ich muss nicht immer Recht haben. Und wenn das bedeutet, mit meinem Sohn im Clinch zu liegen, bloß weil ich Recht haben will, dann verzichte ich doch lieber auf mein Recht. Auch wenn mir das schwerfällt. Aber ich kann. Und ich kann mir auch die dummen Sprüche oder die Beleidigungen über jemanden sparen. Ich kann sie zurückhalten. Ich kann, weil Jesus mich dazu in die Lage versetzt, weil er mir die Liebe gibt. Das ist die Praxis. Und ich sage nicht, dass mir das immer leicht fällt, ganz ehrlich. Ich habe gehofft, dass das dem einen oder anderen auch so geht, nicht nur mir. Ich weiß und ich merke, dass mein Herz nicht immer mit Liebe voll ist. Solange ich mich nicht an ihn anschließe, solange ich nicht in ihm Liebe bitte, wird da nichts fließen. Das kommt nicht automatisch. Nah an Jesus bleiben. Was hat Jesus vorhin gesagt? Ich möchte dich ganz nah an meinem Herzen haben. Ich möchte, dass du mich ganz nah an dein Herz dran lässt. Warum denn? Damit er mir seine Liebe geben kann. Und damit ich ihn kennenlerne. Bis ins Tiefste. Auch zu begreifen, und darum geht es letztendlich. Da, wo ich versage, finde ich Hilfe bei Jesus. Und ich begreife dann, was hat er für mich getan? Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat unsägliche Schmerzen auf sich genommen, weil ich ein Versager bin. weil ich es nicht schaffe. Weil ich immer wieder sage, Fritz ist ein Idiot. Ist er nicht, immer noch nicht. Aber ich nehme jetzt das Beispiel, damit ich nicht noch alle anderen auch noch beleidige, Fritz. Versteht ihr? Jesus ist dafür ans Kreuz gegangen. Und wenn ich an seinem Herzen dran bin, dann werde ich seinen Schmerz spüren, wenn ich das tue. Und wenn ich seinen Schmerz spüre, dann wird es mir schwerfallen, das zu tun. Das ist das, was Jesus möchte. Wenn wir ganz nah an seinem Herzen sind, dann werden wir merken, wo wir falsch sind. Wenn wir an der Schwelle stehen, was Falsches zu tun, weil wir merken seinen Schmerz. Und es schmerzt ihn jedes Mal, wenn wir daneben sind, wenn wir was Falsches tun. Wenn eine falsche Wurzel, eine bittere Wurzel in uns wächst, dann wird das Jesus Schmerzen machen. Aber er freut sich, wenn wir sagen, Herr, vergib mir. Vergib mir diese Gedanken, vergib mir diese blöden Gedanken über, ich nehme jetzt auch in diesem Falle Fritz. Vergib mir. Und dann, wenn ich das rausgelassen habe, dann gehe ich auch zu Fritz und entschuldige mich. Brauchst du ein neues Herz? Ich glaube, wir sollten uns selber prüfen. Ich habe jetzt eine ganze Menge Beispiele gesagt. Und wenn ich merke, ich schaffe es nicht, selbst mit der Hilfe Jesu schaffe ich es nicht, dann, oder beziehungsweise ich habe Jesus eigentlich noch gar nicht eingeladen, ich habe ihn noch gar nicht um Hilfe gebeten, dann lade ich dich heute Morgen ein. Jesus will dir ein neues Herz geben. Und er will dich an die Quelle der Liebe anschließen. Und das ist eine fantastische Erfahrung. Ich kann dir nur sagen, probier das aus. Jesus zwingt dich nicht dazu, aber nimm das in Anspruch. Wenn du ein neues Herz brauchst, dann geh zu Jesus, sag, Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich will ein neues Herz. Ich will so leben, wie du das gesagt hast. Ich will in Liebe leben und lieben. Weil das tut nicht nur anderen gut, sondern auch mir. So, wenn du das tun willst, komm nachher in die Gebetsecke hinter der Tafel und dann nehmen wir uns Zeit für dich. Und wenn du schon ein neues Herz hast, weil du Jesus dein Leben gegeben hast, dann liebe. Dann liebe jeden. Räum alle Konflikte aus dem Weg, die dir bewusst sind. Auch kleine, auch Kleinigkeiten. Räum alle Konflikte aus dem Weg. Wenn du irgendwie denkst, da hat jetzt was jemand gegen mich und du weißt auch nicht warum, geh trotzdem hin. Räum das aus dem Weg. Und das mach, bevor du zum Abendmahl gehst. Das sagt Jesus ausdrücklich dazu, beziehungsweise Paulus weist uns darauf hin. Im Abendmahl, Abendmahl ist die Begegnung mit Jesus, ja, aber nicht nur deine persönliche. Im Abendmahl vereinen wir uns in Jesus. Es ist ein Zeichen der Einheit. Jeder, der das nimmt, bekennt sich dazu, dass er mit jedem anderen Gläubigen eins ist. Und wenn was zwischen dir und jemandem steht, dann nimmst du das Abendmahl unwürdig. Genau das ist damit gemeint. Räum das erst aus dem Weg. Bring das erst in Ordnung und dann nimm das Abendmahl. Manch einer sagt, ja, ich nehme so lange das Abendmahl nicht, bis dann der Konflikt bereinigt ist. Ja, tu das. Warte nicht darauf, dass das irgendjemand anders tut und verzichte nicht so lange auf das Abendmahl. So könnte man es ja auch machen. Ich verzichte so lange, na, dann nehme ich eben halt kein Abendmahl. Nee, das ist nicht damit gemeint. Abendmahl ist sowas Wunderbares, Jesus zu begegnen, seine Liebe zu spüren, seine Kraft zu spüren, dein Bekenntnis auszusprechen, ich gehöre zu ihm. Und das sollten wir nicht einfach darauf verzichten, weil wir nicht bereit sind, einen Konflikt zu lösen. Im Gegenteil, Jesus fordert uns auf, mit ihm Mahl zu halten. Also Priorität, Konflikte lösen und dann das Abendmahl nehmen. Noch eine Herausforderung. Biete doch mal jemandem Kaffee an, mit dem du eigentlich gar keinen Kaffee trinken willst. Dem du eigentlich immer aus dem Wege gehen willst. Den Kaffee brauchst du nicht kaufen, der ist umsonst. Hol dir mal einen Kaffee und biete jemandem an, mit dem du das nicht tun willst. Verschenke Liebe und du bekommst immer mehr. Amen.